ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isso, dem Ernährungspodcast mit mir Achim Sam, und normalerweise sitzt ja die Julia Rohrmoser mir gegenüber, die ist aber heute leider nicht dabei, aber in der nächsten Folge ist sie wieder mit am Start. So, und in unserer heutigen Folge soll es rund um das Thema Käse gehen, wie man den richtigen für sich findet und welche Geheimtipps man in Zukunft vielleicht mal im Kühlschrank haben sollte. Und dafür habe ich den perfekten Gast eingeladen, mit dem man den ganzen lieben langen Tag lang nur über Käse reden kann oder nur Käse reden kann oder über beides. Und zwar den Käsesommelier Markus Bornhold. Markus ist ein echter Käsefreak und das seit über 15 Jahren. Im Rahmen seines Berufs hat er Käse lieben gelernt. Erst hat er eine Fortbildung zum Diplom-Käsesommelier gemacht, dann wurde er Frommelier oder European Cheese Expert, wie es zu Neudeutsch heißt. Und heute ist er zweiter Vorsitzende im Käsesommelierverband. Außerdem ist er Autor und hat das Buch Käse für Dummies geschrieben. Also wenn jemand was von A wie Appenzeller bis Z wie Ziegenkäse sagen und erzählen kann, dann ja wohl er. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Markus, und wir zusammen eine Runde auf dem Käserad drehen. Aber wie immer eine Frage von mir vorab. Was hat dich auf den Geschmack bzw. zum Käse gebracht?
Ja, moin Achim, hi. Zum Käse bin ich eigentlich damals gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe im Einkauf gearbeitet, in einem Lebensmittelgroßhandel, Edeka Nord in Neumünster. Und irgendwann kam eine Kollegin rein, und war ja unser Einkaufsbereich ist ja Molkereiprodukte gewesen. Da gehört der Käse ja nur dazu. Ich bin mit relativ wenig Vorahnung daran. Und sie hatte mir eben damals erklärt beim Morbier, wie es zu dieser Ascheschicht im Käse kommt. Ich weiß nicht, ob du den Käse mal gesehen hast.
Ja.
Das ist also ein Käse, wenn du den anschneidest, hat er so waagrecht mittig verlaufend eine Ascheschicht, also so einen schwarzen Strich drin. Und sie erzählte mir denn eben damals, dass das in den alten Tagen, als die Dörfer im Winter eingeschneit gewesen sind, in der Region in Frankreich, also so im Alpenbereich auch unterwegs,
reichte staubig die, war.
Bitte?
Staubig war.
Nee, es reichte einfach im Winter, die Milch von der Kuh reicht nicht aus, also die Milchmenge hat nicht ausgereicht, um einen ganzen Käse zu machen. Dann ist morgens ist eine Hälfte verkäst worden, dann hat man damit die Bruchkante nicht gerinnt, hat man da Pflanzenasche raufgestreut, und abends ist die zweite Hälfte verkäst worden und kam dann da drauf, ne? Und das hat man also traditionsmäßig hat man das beibehalten.
Ja.
So finden wir das heute immer noch, obwohl es eigentlich gar nicht mehr notwendig wäre.
Aber es ist ganz klassische Asche, also
ja, das Holz. Ist normalerweise Pflanzenasche, ne? Also in der Regel nimmt man eigentlich Buchenasche, das ist das, was so am häufigsten eingesetzt wird. Damals als Konservierungsmittel ja ein Stück weit, heute ist es eigentlich nur noch ein Farbstoff. Pflanzenasche findest du ja zum Beispiel auch bei den ganzen französischen Ziegenkäse-Spezialitäten, die so aus dem Centre, aus dem Val de Loire kommen. Und naja, diese Geschichte, die hat mich halt damals nicht losgelassen. Und dann habe ich angefangen, mir Bücher zu kaufen, um in diese Thematik reinzukommen. Und das ging dann halt immer weiter. Und ich habe damals glücklicherweise halt die Möglichkeit gehabt, da auch dann entsprechend Weiterbildungen zu machen. Und so den Bereich Käse dann auch hauptsächlich übernommen. Wie du ja schon gesagt hattest, so kam das dann zum Käsesommelier, so kam es zum Frommelier. Und zwischen diesen beiden Fortbildungen bin ich auch damals eingetreten in die Guilde Internationale de Fromager, die internationale Käsegilde. Also so ein Netzwerk aus Käseverrückten. Also davon
hat man da eine Chance, als Nicht-Franzose oder als Nicht-Schweizer da quasi sich zu etablieren und da reinzukommen überhaupt?
Die Frage, die ist politisch, da darf ich jetzt nichts zu sagen.
Okay, verstehe.
Es gibt einen Club Deutschland, und da sind auch sehr, sehr viele deutsche Käsemeister drin, beziehungsweise also generell Käseverrückte, ne? Das sind ja nicht nur Käsehersteller, sind auch Käsehändler, Käseaffineure, das ist also querbeet. Und was ich eben ganz spannend finde bei dieser Geschichte ist, dass wir denn mit den insgesamt, ich sag mal so 8500 Mitgliedern, die wir weltweit haben, auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Ne? Wie läuft zum Beispiel der Käsehandel in Japan ab oder in Südamerika, also Gegenden, die bei uns völlig aus dem Fokus sind.
Ja. Was ich ganz interessant finde, dass du jetzt sagst, ja, dich hat jetzt nicht in erster Linie der Geschmack, dass du sagst, boah, ich fand den Käse so lecker, den und den oder die und die Sorte oder Art, sondern dass sich eigentlich so die Geschichte, die Faszination mit der Trennschicht und mit der Asche und so, also dass die Geschichte dahinter irgendwie so in dieses ganze, in diesen ganzen Käsebereich gebracht hat. Ne? Wir würden ja gern heute mit dir oder ich würde gern eine kleine Käseschule mit dir machen, also worauf ich eigentlich beim guten Käse achten sollte, also was unterscheidet, ich sag jetzt mal, einen Killer-Käse von einem 0815-Käse? Kann ich das als Verbraucher oder als Käsegenießer eigentlich erkennen?
Naja, also was einen Killer von einem 0815-Käse unterscheidet, das ist ja dann auch wieder so eine Sache, die man nur persönlich für sich beantworten kann. Also sicherlich kann man ein paar Tipps geben, aber grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Mensch seinen individuellen Geschmack hat. Ist ja auch ganz gut so eigentlich letztendlich. Mhm. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja seit 3 Jahren, bin ich ja als Käsetrainer unterwegs und bilde Thekenkräfte aus. Und eine meiner eigentlich immer gestellten Fragen in jeder Schulung ist zu Beginn, was ist denn eigentlich dein Lieblingskäse? Und das ist nicht so, dass man dann sagen kann, okay, du magst in Anführungsstrichen nur einen Gouda oder nur einen Butterkäse, ne? Du bist jetzt irgendwie so ein schlechter Käseverkäufer oder so, ne? Das ist gar nicht die Ambition dahinter. Es ist einfach zu gucken, auf welchem Bewusstseinsstand bist du. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich alle als Menschen irgendwo eine Reise machen, uns weiterentwickeln. Das ist ja so nicht nur im Geschmack so, das ist es in allen Gebieten eigentlich. Und wenn man sich mit Käse beschäftigt, und das wird man hinter der Käsetheke zwangsläufig machen, dann wird man irgendwann mal diesen Moment haben, dass man zu Hause steht, seine Einkäufe in den Kühlschrank räumt und feststellt, verdammte Axt, ich habe mir gerade ein Stück Blauschimmelkäse gekauft. Na, so ging mir das zum Beispiel damals. Blauschimmel, das war immer so eine Sache, da habe ich immer so ein bisschen Bogen drum gemacht. Ja, und irgendwann habe ich mir den gekauft, ne, für mich selber.
Heute, ich habe mir schon mal die Frage gestellt, habe ich jetzt einen Blauschimmelkäse gekauft oder ist der zum Blauschimmelkäse in meinem Kühlschrank geworden? Das hatte ich auch schon.
das kann natürlich auch passieren, ne? Die Situation kenne ich auch. Aber letztendlich, um auf deine Frage da mit dem Killerkäse nochmal zurückzukommen, also für mich persönlich wäre ein Killerkäse auf jeden Fall ein Käse, der eine lange Tradition hat. Da gehören zum Beispiel fast alle Schweizer dazu. Also das ist so mein erster Gedanke, wenn ich an guten Käse denke. Ja, oder Käse mit hoher Qualität, bin ich ganz oft in der Schweiz. Ne? Man hat ja immer so seine persönlichen Assoziationen.
Ja.
Also eine lange Tradition ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, kein Muss.
Aber gibt es denn so bestimmte Geschmacksnoten, die ganz typisch sind sozusagen für einen guten Käse? Also wenn ich jetzt an Olivenöl oder so denke, wo so ein Ölsommelier dann sagt, naja, so eine gewisse Schärfe oder auch so eine Bitterkeit oder so spricht für ein gutes Olivenöl. Gibt es beim Käse auch, dass man sagt, naja, daran kann man sehen, dass das eben ein besonders guter Käse ist oder der sich unterscheidet, jetzt sag ich mal, von einem 0815-Käse?
Na, da muss ich nochmal zu den Killer-Kriterien zurück. Ne? Das zweite wäre für mich dann tatsächlich Rohmilch. Mhm. Weil der Unterschied zwischen dem Käse aus pasteurisierter Milch und dem Käse aus Rohmilch ist, dass ich in der Rohmilch alle Bakterienkulturen habe, die Milch ja auch natürlich mitbringt. Und die spielen halt immer in der Reifung auch immer irgendwo eine Rolle. Das heißt, ich werde, wenn ich jetzt einen Käse produziere aus pasteurisierter Milch und nach dem genau gleichen Rezept einen Käse aus Rohmilch, wird das Ergebnis unterm Strich immer sein, dass der Käse aus Rohmilch intensiver und vielschichtiger im Geschmack ist.
Ah, okay.
Mhm. Also das, wie gesagt, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Sicherlich haben wir mit der Rohmilch haben wir dann auch so ein bisschen Gefahrenquelle, sag ich mal. Ne?
Wenn nicht für Schwangere und Stillende.
Ja, wobei für Schwangere ist natürlich auch wieder so eine Sache. Das ist also, wenn du einen Käse nimmst, wie einen Parmigiano Reggiano zum Beispiel, der ein idealer Calciumlieferant ist. Du sollst ja in der Schwangerschaft sollst ja bis zu 1000 oder nach Möglichkeit 1000 Milligramm Calcium am Tag aufnehmen.
Ja.
Ja, da ist natürlich so ein Parmigiano Reggiano ideal, weil da hast du mit ein bisschen weniger als 100 Gramm hast du die Tagesmenge also die erreicht.
Bombe, ja, absolut. Aber ist das ist ja kein Rohmilchkäse, ne?
Parmigiano Reggiano ist ein Rohmilchkäse.
Ah,
ja. Und da ist die Sache halt die, ne, wenn man sagt, okay, Listerien sind das große Problem, weil diese Listeriose, die führt ja bei gesunden Menschen oder kann man jetzt nicht sagen gesunde Menschen, weil Schwangere sind ja nicht krank in dem Sinne, ne, aber Menschen mit einem intakten Immunsystem haben da in der Regel kein großes Problem damit. Das geht meistens spurlos vorbei. Kritisch wird das dann eben, wenn das Immunsystem eingeschränkt ist. dann kann es auch tödlich enden und im Falle von einer Schwangerschaft kann es eben auch zu einer Fehlgeburt führen und das will man eben vermeiden.
Ja,
ich habe aber in dem Käse natürlich aufgrund seiner langen Reifezeit auch so wenig Wasser und eine so hohe Salzkonzentration, dass selbst wenn ich jetzt Listerien da reingekriegt hätte, es ist kein großes Problem. Die würden in diesem Käse nicht überleben. Ich muss halt immer gucken, wenn ich gerade in der Schwangerschaft unterwegs bin und mich mit Käse ernähre. Es gibt schon ein paar Grundregeln, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, also alles, was Weichkäse ist, Edelpilzkäse ist, eingelegte Käse, da sollte man schon einen Bogen drumherum machen, auch wenn es pasteurisierte Milch ist. Und vor allem immer die Rinde abschneiden, das ist ganz wichtig. So kann man dann eben so eine Kreuzkontamination verhindern, beziehungsweise einen Eintrag von Pathogenenkeimen.
Ihr merkt ja, also mein Käselatein ist beschränkt sozusagen. Ich gehe mit meiner Schwiegermutter mittwochs morgens, wenn ich schaffe, immer auf den Markt und dann esse ich wahnsinnig gerne den roten Casanova und so, aber bei mir hört das schon auf, wenn es um die ganzen Käsesorten überhaupt geht. Also ich frage mich immer, wozu ein Harzer eigentlich zählt, ein Harzer Käse oder die Herstellung von Emmentaler, was den unterscheidet und so weiter. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen was erzählen, welche Käsesorten bzw. Arten es eigentlich gibt.
Wenn wir da mal versuchen, das zu kategorisieren, würde ich erstmal grundsätzlich unterscheiden in die Art, wie die Milch dick gelegt wird. Da haben wir auf der einen Seite haben wir einen Sauermilchkäse. Das ist das, was wir landläufig eigentlich kennen als Quark oder als Harzer Käse, ne? Also so die klassischen Sauermilchkäsesorten. Hier ist es so, dass man einfach die Milchsäurebakterien sich einfach entsprechend vermehren lassen, bis eine kritische Masse erreicht ist. Und wenn diese kritische Masse erreicht ist, dann siehst du ja zum Beispiel, wenn du eine Milch einfach zu lange stehen lässt, du bist im Urlaub, hast die Milch zu Hause im Kühlschrank stehen, irgendwann wird die so ein bisschen grisselig, du hast eine gelbliche Flüssigkeit drin und das ist also schon die Trennung praktisch zwischen Käsebruch und Molke. Ne? Wenn ich diesen Bruch dann praktisch rausnehme, den noch ein bisschen presse, dann haben wir dann das liegen lassen, dann bist du so im Bereich des klassischen Harzers eigentlich.
Ah ja, okay.
So, und Labkäse, diese Produktion ist ein ganzes Stück komplexer. Da muss ich praktisch die Milch vorsäuern, auf jeden Fall, ne, weil dieser Säuerungsgrad ist ganz wichtig, damit das Lab überhaupt wirken kann. Und dann gibt der Käse Lab dazu. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Vier an der Zahl gibt das, also ganz klassisch ist eben das Naturlab, mit dem man auch die besten Ergebnisse erzielt. Heute eben viel von Kunden auch nachgefragt, mikrobielles Lab, wobei das sehe ich immer wieder so ein bisschen kritisch, weil mit dem mikrobiellen Lab habe ich eben keine Möglichkeit, den Käse so lange ausreifen zu lassen, ohne da irgendwie Fehlgeschmack reinzubekommen.
Das natürliche Lab ist noch aus dem Kälbermagen,
oder? Ja,
das
genau. Enzym. Mhm. Das ist eigentlich kein Enzym, wenn man es genau nimmt, ist es ein Enzymgemisch. Da kommen wir nämlich bei der dritten Lab-Art wieder drauf und das ist eine, die eben nicht ausgelobt wird. Also grundsätzlich ist Lab nicht auslobungspflichtig, weil es eben keine Zutat ist, sondern ein Produktionshilfstoff. Und wenn wir denn mal ehrlich sind, wenn auf einem Käse draufstehen würde, mit Genlab hergestellt, würde das wahrscheinlich auch kein Mensch kaufen. Und bei diesem Genlab ist es halt so, dass man als Basis tierisches Chymosin nimmt. Das ist also der Stoff aus diesem Enzymgemisch, der letztendlich die Milch dick werden lässt. Und nur dieses Chymosin wird gentechnisch vermehrt. Mhm. Finde ich persönlich sehr kritisch, weil der Käse am Ende des Tages eigentlich ein gentechnisch verändertes Lebensmittel ist, aber als solches eben nicht deklariert werden muss, weil das Lab nicht auszeichnungspflichtig ist. Ja, und last but not least haben wir noch pflanzliches Lab. Aber das würde denn dazu führen, dass die Textur des Käses eine ganz andere wird. Findest du zum Beispiel häufig in Portugal, in Gebieten in Spanien, teilweise traditionelle Käse in England. Einige wenige Sorten sind so gemacht worden. Aber würde man heute keinen Käse neu auflegen mit pflanzlichen Lab, weil das ist also, wenn wir jetzt so die Festigkeit nehmen, das sind Käse, die kannst du dann zum Beispiel aufschneiden und dann sind die innen ganz weich. Das würde ein Kunde heute nicht erwarten, sowas.
Und die Schimmelkäse, also die Edelschimmelkäse?
Ja, da muss man noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, tatsächlich jetzt in den Bereich der Labkäse, weil da habe ich es in der Hand in der Produktion, was für ein Käse kommt denn am Ende des Tages raus. Wird das ein Weichkäse, wird das ein Schnittkäse, wird das ein Hartkäse, wenn wir das mal so ganz einfach unterteilen wollen. Das hängt eben davon ab, wenn ich meine Milch dick gelegt habe, dann habe ich im Käsekessel habe ich eine Masse, die kannst du dir in etwa vorstellen wie ein Vanillepudding. Und das muss dann geschnitten werden. Also ich schneide den Bruch und je nachdem, wie groß diese Bruchwürfel sind, bestimme ich die Konsistenz des Käses. Das heißt also, sind die in der Größe von einer Walnuss ungefähr, dann wird das ein Weichkäse, bist du so ungefähr auf Kirschgröße, dann hast du einen Schnittkäse und gehst so runter und machst die ganz kleinen auf Getreidekorngröße, dann sind wir so im Bereich eines Bergkäses. So, und dann kommt natürlich immer drauf an, welche Reifekulturen setzt man ein. Da haben wir dann zum Beispiel die Möglichkeit, wie wir es von einem Brie oder einem Camembert kennen, mit einem weißen Edelschimmel zu arbeiten. Der hat dann diesen schönen geschlossenen Schimmelrasen außen und das bringt dann immer dann geschmacklich auch nochmal so ein bisschen champignonartige bis pilzige Noten rein. Du kannst die Rinde waschen.
Das stimmt, jetzt wo du das sagst. Champignonartige Noten. Also wenn man da, manchmal ist es auch von der Konsistenz so ähnlich, ne? Also wenn man durch so einen Champignon irgendwie beißt. Das habe ich bei Weichkäse, habe ich das öfter mal. Aber jetzt wo du sagst, ist das Bild irgendwie, die Assoziation so da.
Ja, also jede Kultur bringt halt so einen ganz typischen Geschmack mit rein, ne? Wenn du gewaschene Käse nimmst, also die mit dieser, das sind ja meistens den Weichkäse, die so eine schöne orange-rote bis rote Rinde haben. Das ist ja dann schon mal eine ganze Nummer kräftiger, sag ich mal. Da hat man eine Bakterienkultur in dem Salzwasser mit drin, die wird dann aufgebürstet und kann sich dann entwickeln. Und im Reifeprozess verfärbt sich dann diese Rinde von hell langsam eben in diese Orangetöne. Das bringt zum Beispiel immer so Röstaromen mit rein, malzige Aromen.
Was hat es eigentlich für einen Sinn, dass man den immer wieder einpinselt, also mit dieser Salzlake sozusagen, und bringt man da ja Mikroorganismen wieder drauf oder ja. Wäscht man da was ab oder erzeugt man da das Geschmack?
Im Wesentlichen ist es im Reifeprozess so, dass du für die Mikroorganismen, die für den Käse arbeiten sollen, musst du die idealen Bedingungen schaffen. Ja, und dann gibt es zum Beispiel welche, wie nimmst du den Edelschimmel, den wir eben gerade hatten, der findet Wasser zum Beispiel total kacke. Also wenn da Wasser irgendwie auf die Rinde kommt, dann hast du so hässliche gelbe Flecken drauf, ne? Dann musst du den erstmal trocknen, der braucht dann seine Zeit, so 3-4 Tage, bis sich diese Schimmelkultur da wieder über diese Stellen, bis sie drüber gewachsen ist, bis das wieder schön
aussieht. Aber er mag es gern feucht, ne? Wahrscheinlich, also so Gewölbekeller-mäßig, aber kein Wasser.
Nee, da bist du beim Außenschimmel gar nicht so dabei, ne? Also da ist die Luftfeuchtigkeit etwas drunter, sag ich mal, ne? Also nicht so wie bei einem nehmen wir mal jetzt irgendwie so Käse mit gewaschener Rinde, Weichkäse, ne? Oder Tilsiter zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel. Ne? Die mögen es immer so ein bisschen feuchter. Das sind ja meistens so die feuchten Backsteinkeller, in denen die reifen. Edelpilzkäse, ne? Also denn das, was wir so klassischermaßen als Blauschimmelkäse bezeichnen, das kann ich ja zum Beispiel auch nur, diese Kultur kann ich eigentlich nur entsprechend wachsen lassen, eigentlich in einem halbfesten Schnittkäse oder in einem Weichkäse. Alles andere geht nicht. Da ist es so, dass diese Kulturen schon bei der Herstellung in die Milch mit reinkommen. Der Käse wird dann eben entsprechend geformt, möglicherweise leicht gepresst. Meistens passiert das nur durch Eigengewicht. Da wird nicht wirklich viel mit Druck gearbeitet. Und danach müssen diese Käse pikiert werden, weil die Schimmelkulturen Sauerstoff braucht. Und dann ist es so immer im Erfahrungsbereich des Käsemeisters, wann muss ich dieses Schimmelwachstum stoppen? Deswegen werden die dann meistens in Metallfolien eingepackt. Führt dann eben dazu, dass ich den Sauerstoffgehalt praktisch stoppen kann, also beziehungsweise die Sauerstoffzufuhr stoppen kann. Und der Käse reift dann nochmal ein bisschen weiter, weil sonst hast du das Problem, du beißt in so einen Käse und dann hast du nur noch Blauschimmel drin, das wäre kein Genuss mehr.
Wenn jetzt, ich lasse dich nicht ganz so raus aus dieser Nummer mit, wie erkenne ich jetzt einen richtig guten Käse? Und bei dem Thema Blauschimmel, also gibt es da, wenn du jetzt verkostest als Käsesommelier und gehst da durch und sagst, boah, das ist jetzt ein Brett. Also wie kann ich da so ein bisschen selber auf die Kacke hauen, wenn ich zu Hause einen Käse habe und kredenz den und erkenne so, dass ist jetzt ein richtig guter?
Also im Falle von einem Blauschimmelkäse finde ich, was mir immer ganz wichtig ist, ist die Ausgewogenheit. Ne? Mhm. Also der Schimmel da drin, der darf für mich persönlich nicht so schwach sein. Wobei das trotzdem grandiose Käse sein können für Menschen, die sich an diese Thematik rantasten. Ich habe ja damals leider den Fehler gemacht, als ich als frisch gebackener Käsesommelier nach Hause kam, dass ich meine Gattin denn von der Kombination Stilton mit Portwein begeistern wollte. Und der Stilton ist ja doch so ein bisschen heftiger und ich sagte, hey Mensch, das musst du probieren. Sie sprang letztendlich auf, war im Bad verschwunden. Ich hörte komische Würgegeräusche und danach war der Tag für sie vorbei und ich war der Doofe.
Weil es zu intensiv ist oder weil es...
Weil es zu intensiv ist, ja. Also da hätte man nur mit einem Rock vor, hätte man da noch mehr kaputt machen können. Also letztendlich hat es dazu geführt, dass ich heute keine Fressfeinde mehr zu Hause habe, was Blauschimmelkäse angeht. Also ja. das ist
Käse, für dich.
Da geht keiner bei, da kann ich mich dann drauf freuen, wenn ich von der Arbeit komme. Das ist immer ganz gut.
Aber Ganz wichtige Frage an dich, Markus, die ich mir immer stelle. Welcher Käse passt eigentlich wozu? Also muss es immer die klassische Weintraube sein? Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass du deiner Frau mal schön mit Alkohol den Käse untergerieben hast. Aber welcher Käse passt eigentlich wozu? Also was kann ich zusammen servieren und was passt überhaupt nicht zusammen?
Also grundsätzlich muss man sagen, erlaubt ist, was gefällt. Du kannst, jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack. Es gibt die Leute, die ganz gerne Nutella mit Salami kombinieren. Was ich ganz spannend finde, ist Blauschimmelkäse. Der wird ja normalerweise, passt ja, Blauschimmelkäse bringt ja immer alles mit, was ein Käse mitbringen kann. Das ist die kräftigste Käsefamilie, die wir letztendlich kennen. Ne? Und du hast eben meistens noch ein bisschen was Süßes aus der Milch mit dabei. Du hast die Milchsäure, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen umspielt. Denn eben diese typischen kräftigen Pilzaromen, die dann auch wieder so in der Süße irgendwo münden, aus den Schimmelkulturen. Also deswegen sagt man eigentlich, zu einem Blauschimmelkäse passt immer ganz toll irgendwie was Süßes. Ne?
Ja, aber warum? Warum ist das so? Also warum passt da gerade was Süßes zu sowas, naja, das ist also Milch.
Na, du unterstützt praktisch die süße Note, die du sowieso in dem Käse auch schon mit drin hast. Da kannst du ganz schnell, kannst du bei verschiedenen Käsesorten, kannst du auch so wirklich so Anklänge haben, da hast du das Gefühl, du hast das irgendwie, da ist was Schokoladiges mit drin.
Beispielsweise?
Also da würde ich mal zum Beispiel ein Friesisch Blue nehmen. Mhm. Das wäre so ein Käse, wo man diese Schokoladennote ganz stark mit drin hat. Und das ist halt immer so die Sache, gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn ich irgendwas kombiniere, einen Käse mit irgendwas anderem, ob das ein Getränk ist, ob das ein Brot ist, ob das whatever, ne? Also da sind der Fantasie ja kaum Grenzen gesetzt. Wichtig ist es, dass sich beide irgendwie auf Augenhöhe begegnen, dass sie sich gegenseitig im Aroma ein Stück weit umspielen, ohne dass der eine den anderen dominiert und vielleicht irgendwie überrumpelt so ein Stück weit. Also du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Camembert hast, da passt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal unterstellen, ein geröstetes Weißbrot passt super dazu. Da haben wir eben nicht nur die Geschichte, dass die so in etwa so auf Augenhöhe sind, geschmacklich. Ne? Also keiner ist ungleich kräftiger als der andere. Da kommt noch eine andere Sache dazu, dass wir hier was Regionales haben. Ne? Also das ist so, wie wir uns die Franzosen oftmals vorstellen, ne? Mit der Baskenmütze und einem Baguette unter dem Arm. Das ist halt auch ein Stück weit die Kultur. Und das, was geschichtlich da so zusammenpasst, das findest du eben ganz häufig auch in diesen Kombinationen, dass das wieder passt. Der zweite Punkt, das wäre das, was aus gleichem Boden erwachsen ist, sozusagen. Hätte ich jetzt fast gesagt, aus gleicher Scholle. Das ist das, wo man beim Wein und beim Whisky auch von spricht, das Terroir. Das ist so, ist mir damals beim Whisky, ich habe mich früher mit Whisky ein bisschen intensiver beschäftigt, da ist es dann halt, finde ich, auch ein bisschen leichter zu erklären, dass das Terroir würde ich bezeichnen als die Kunst, die ein Lebensmittelhersteller hat, die Umgebungseindrücke des Ortes, wo dieses Lebensmittel hergestellt wird, zu manifestieren in den Geschmack. Mhm. Und wenn ich denn beim Whisky beispielsweise bin ich großer Freund von den Whiskys von der Isle of Islay. Und wenn ich denn einen dieser Whiskys probiere irgendwie und mache die Augen zu, dann stehe ich an der Atlantikküste, ich rieche die Brandung, ich rieche die Gischt, ich höre die Möwen schreien. Könnte man natürlich jetzt, im ersten Moment könnte man jetzt sagen, okay,
das ist Poesie hier heute.
Das ist vielleicht ein bisschen viel geraucht oder sowas. Aber es ist halt wirklich so, ne? Wenn man sich auf diese Geschichte einlässt, dann wird man halt auch, und dann sind wir dann schon wieder fast ein Stück weiter bei der Sensorik, ne? Dann wirst du auf einmal in dem Käse zum Beispiel eine Ananas rausschmecken oder sowas. Ne? Das ist eine Sache, die erfordert ein bisschen Training. Da musst du lange Zeit bei sein.
Sag uns doch mal so zwei, drei Beispiele, was du gerne zu was isst. Welcher Käse zu was deiner Meinung nach perfekt passt? Also quasi so die Geheimtipps von Markus. So
ein Highlight von mir im Sommer beispielsweise ist Parmigiano Reggiano mit Erdbeeren. Das ist so ein bisschen Gegenspiel mit der leichten Säure auch, die du in den Erdbeeren hast. Das finde ich immer eine ganz coole Geschichte. Ich würde mal auf den Friesisch Blue tatsächlich zurückkommen. Das ist ja ein ziemlich untypischer Käse hier für unsere Region, hier oben in Schleswig-Holstein. Das ist eine kleine Käserei in der Nähe von Husum, die den produziert. Diesen Käse, das ist der absolute Hammer, finde ich, für mich persönlich, zum Frühstück mit dem schwarzen Kaffee. Das ist eine richtig tolle Kombination.
Also rein, komm, reinhaust du noch raus.
Ja, einen kriegen wir sicher noch hin. Ja, würde ich nochmal in die Normandie gehen oder würde ich tatsächlich nochmal den Camembert aufgreifen, aber eben nicht diesen Wald- und Wiesen-Camembert, den du überall kaufen kannst, sondern wirklich einen Camembert de Normandie und den denn in der Version sozusagen au Calvados. Also du hast ja in der Region oben Nordfrankreich werden ja auch ganz viel Äpfel angebaut, ne? Und dann wird dieser Apfelwein gemacht, Cidre ja auch, Calvados dann als Schnaps. Und hier ist es so, dass der Käse praktisch geschält wird. Der kommt dann eben, wenn er reif ist, aus seiner Rinde raus, wird dann eingelegt in Calvados und wird dann anschließend kriegt er so eine neue Rinde praktisch aus Semmelbröseln. Mhm. Das wäre auch nochmal so eine Kombination, wo ich sage, alter Papa, weiter.
Oh, ich krieg Hunger. Ja, Mensch, lieber Markus, vielen Dank für den Einblick. Gelbe vom Ei, beziehungsweise des Käses, die bunte Welt des Käses so eingeführt hast. Was ich aber von dir noch wissen will, ist dein ganz persönliches Highlight der Woche, das du uns mitgebracht hast, hoffentlich.
Das Highlight der Woche.
Ja, also da habe ich heute im Gepäck den Gruyère Reserve. Das ist ein Käse, der für mich persönlich einer der geilsten Käse eigentlich ist, die ich so kenne. Ne? Also das ist bei mir natürlich immer ein bisschen schwierig, so nach Top 10 zu fragen oder sowas, weil ich natürlich, das ist immer schwankend, mir kommen da eben viele vor die Nase irgendwie und das kann sich häufig ändern, aber eine Konstante ist tatsächlich der Gruyère Reserve. Gruyère, die Schweizer sagen ja, den Käse gibt es seit dem Jahr 1115. Weil man in diesem Jahr 1115 oder aus diesem Jahr 1115 ein Dokument gefunden hat, das eben belegt, dass dieser Käse zu dieser Zeit als Pacht, als Zahlungsmittel für ein Grundstück genutzt worden ist.
Ah,
und meiner Meinung nach ist das Blödsinn, weil der Käse ist, ich gehe davon aus, weißt du, nur weil du einen Zettel, einen Beleg hast du aufgehoben irgendwie, der wurde dann durch Zufall, wie auch immer, ist er wiedergefunden worden. Es wird viele davor gegeben haben und ich würde fast unterstellen, dass der Gruyère tatsächlich auf die römische Tradition zurückgeht. Als die Römer dann um die Jahrtausendwende da, also beziehungsweise um Christi Geburt rübergegangen sind in die Schweiz, sich mit den Helvetiern in Anführungsstrichen befreundet haben, ja, und gesagt haben, so pass mal auf Leute, ihr habt hier genug Milch, ihr macht den Käse so, wie wir das sagen. Ne? Und so in dieser Zeit wird der Grundstein auch für ein Gruyère gelegt worden sein. Und das ist halt ein Käse, der unwahrscheinlich viel mitbringt in Geschmack. Ne? Also eine Bereicherung, würde ich jetzt mal sagen, für jedes Raclette. Also Raclette mache ich lieber mit einem Gruyère Reserve als mit irgendeinem Käse, wo dann eben Raclette draufsteht. Und was eben ganz cool ist, wenn du diesen Käse anschneidest, dann wirst du im Teig sofort als erstes diese ganzen kleinen weißen Punkte sehen. Wird häufig drüber gemunkelt, so was das denn ist. Salzkristalle, vielleicht sogar Schimmel. Ne? Letztendlich sind es reife Kristalle. Wenn man da voll einen vom Leder ziehen will, würde man sagen, okay, das sind Tyrosinderivate, biogene Amine. Ne? Also es ist einfach ein Merkmal, dass der Käse mindestens eine Reifezeit von 8 Monaten auf dem Kasten hat.
Ah, okay,
knuspern auch immer so ein bisschen, wenn man drauf beißt. Ja, das finde ich immer ganz toll. Schöne Sache. Und also das ist halt so einer von meinen absoluten Lieblingen.
Siehst du, da haben wir doch jetzt am Ende noch den schönen, was einen richtig guten Gruyère von einem weniger guten unterscheidet, sind diese Reifekristalle, oder? Kann man das so sagen?
Das kommt immer drauf an. Also ich würde sagen, das liegt im Geschmack. Ne? Also ein Gruyère ist nie schlecht. Also auch ein junger Gruyère, der Unterschied ist nur das Alter.
Okay, und das ist ein Altersmerkmal. Das sind die Falten des Käses, sind sozusagen die Kristalle im Käse. So. Ja, lieber Markus, und damit verabschieden wir uns tatsächlich von dir. Ich könnte noch stundenlang mit dir über Käse reden. Lieben Dank, dass du da warst, war ganz toll und viel Erfolg weiterhin. Und
ja, gerne. Vielleicht
beehrst du uns ja mal wieder.
Danke, danke.
Ja, das war's dann auch schon wieder mit Isso. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns über Instagram oder per Mail isso@edeka.de Fragen schickt und natürlich auch, wenn ihr Bewertungen für unseren Podcast abgebt. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann klickt kurz die Glocke an, dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Isso, euer Achim.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lou.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lou eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lou nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!